Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Eventpsychologie.
Guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und über die noch recht neue Fachrichtung der Eventpsychologie spreche ich mit einem ausgewiesenen Experten. Steffen Ronft hat Wirtschaftspsychologie, Leadership und Management studiert und promoviert derzeit zusätzlich in Wahrnehmungspsychologie. Herzlich willkommen, Herr Ronft.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wozu brauchen wir denn eigentlich Eventpsychologie?
Der Mensch ist ja so der zentrale Bestandteil des Ganzen und das eigentliche Event entsteht ja beim Menschen im Kopf, so als subjektives Erlebnis. Und von daher ist es eigentlich sehr, sehr naheliegend, dass wir denken müssen, okay, wir müssen eigentlich schauen, was wir psychologisch auf der psychologischen Ebene beim Menschen auslösen und so auch unser Event ausrichten.
Ich habe von Ihnen den Satz gelesen, der Besucher ist ja schließlich die wichtigste Determinante. Ist das denn eigentlich schon Allgemeinwissen in der Branche?
Leider nicht, würde ich sagen. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen fragt, ist es eben klar, dass ein Besucher einen wichtigen Teil zum Erfolg einer Veranstaltung jedweder Art beiträgt. Aber ich glaube, dessen tatsächliche Bedeutung wird doch nochmal unterschätzt. Ich meine, hatten wir jetzt alle in der Corona-Krise so ein bisschen erlebt. Ich kann die tollste Planung irgendwie haben und aus meiner Sicht, aus der organisatorischen Sicht, ist alles glatt geplant und super funktioniert und vielleicht die Location hat ein tolles Hygienekonzept und alles würde funktionieren. Aber am Ende kommt es drauf an, wie reagieren die Teilnehmer. Und sie können eben mit den identischen Rahmenbedingungen immer wieder eine Veranstaltung planen und versuchen durchzuführen. Es wird aber immer eine andere Veranstaltung sein, die dabei rauskommt, weil eben der Teilnehmer, die Teilnehmerinnen als der entscheidende Faktor am eigentlichen Eventgeschehen nicht nur teilhaben, nicht nur mitwirken, sondern dieses als die entscheidende Determinante bestimmen. Ja.
Wie erklären Sie sich dann, dass das bisher doch systematisch übersehen worden ist?
Also es wird durchaus immer berücksichtigt, gerade die Leute, die sich auch mit Dramaturgie, Inszenierung und sowas beschäftigen, die sind ja schon ganz stark auf der Wahrnehmungsebene auch. Wie kommuniziere ich denn meine Botschaft, wie auch immer die geartet ist? Wie kommt das an? Also da haben wir schon ganz viele psychologische Aspekte auch mit drin gehabt, auch in anderen relevanten Bereichen. Denken Sie an Sicherheitsplanung, Sicherheitskonzepte, wie das Fluchtverhalten von Menschen. Auch da spielt die Psychologie natürlich überall mit rein und da haben Sie im Zweifel wirklich sogar ausgewiesene Psychologen, die daran mitwirken. Nur, dass das Ganze mal wirklich als eine Eventpsychologie auch zusammengefasst wurde, dass man mal so wirklich diese große Klammer spannt und sagt, ach Mensch, da haben wir ja überall die Psychologie drin und das einmal zusammenzuführen, das war tatsächlich bis eben so Anfang der 2010er Jahre so in der Wissenschaft und Praxis eigentlich noch nicht vorzufinden.
Sie haben gerade gesagt, das ist eine große Klammer. Was ist denn in dieser großen Klammer Eventpsychologie drin und wie definiert man dann überhaupt Eventpsychologie?
Ja, also Eventpsychologie mal so als die allgemeinste Definition, die eben allumfassend wäre, ist dann eben, dass es der interdisziplinäre Transfer, also interdisziplinär erläutere ich gleich noch, der interdisziplinäre Transfer psychologischer und neurologischer Erkenntnisse in das Eventmanagement ist.
Neurologisch wäre dann Hirnforschung, würde man sagen?
Genau. Wir haben verschiedene Disziplinen, deswegen der Begriff interdisziplinär, eben Zwischendisziplinen und einmal eben die psychologische Ebene, wo wir sehr stark mit Modellen arbeiten. Man kennt so aus der Schule vielleicht noch so Sigmund Freud und sowas, das wären jetzt typische psychologische Modelle. Und dann haben wir eigentlich auch die körperlichen Komponenten, also die physiologische Ebene, wo wirklich Gehirnforschung eine Rolle spielt, wo wirklich die Ausschüttung von Hormonen etc. eine Rolle spielt. Da sind wir dann auf der neurologischen Ebene. Und beide dieser Disziplinen können uns wirklich wichtige Erkenntnisse liefern, die wir in das Eventmanagement zum Nutzen von zum einen der Ziele der Veranstalter, als auch natürlich zur Verbesserung des Erlebnisses des Besuchers oder auch der Sicherheit des Besuchers letzten Endes nutzen können. Also das ist mal die große Klammer, was wirklich grundsätzlich alles drunter passt. Und um jetzt konkret da so ein paar Beispiele rauszugreifen, also das fängt eben an von der sogenannten multisensualen Wahrnehmung, also der Bereich Wahrnehmungspsychologie, was nimmt ein Besucher denn auf einer Veranstaltung alles wahr? Und jetzt können Sie sagen, ja gut, ich habe irgendwie was Schönes aufgebaut und ein paar schöne Beleuchtungen. Das heißt, klar, der hat einen visuellen Eindruck, der sieht etwas. Vielleicht gibt es auch noch was zu essen. Dann hat er eine gustatorische Wahrnehmung, also er schmeckt etwas. Soweit klar, wahrscheinlich gibt es auch was zu hören. Das heißt, die auditive Wahrnehmung. Und jetzt merken wir schon, okay, jetzt haben wir schon drei Sinne, die mitunter unmittelbar zusammenwirken. Und da haben wir ganz spannende psychologische Komponenten drin, wie die denn miteinander auch interagieren, wie die sich gegenseitig verstärken, wie sich da vielleicht auch was negativ bedingt. Und wenn wir das jetzt weiterdenken, jetzt habe ich nämlich absichtlich einen oder zwei Sinne habe ich noch weggelassen, zwei dieser externen Sinne, nämlich einmal die Haptik und einmal die Olfaktorik, also das Fühlen und das Riechen. Und jetzt werden Sie gleich merken, wenn Sie sich wieder in die Situation versetzen, wie ein Gast oder Sie auf einer Veranstaltung stehen, die beiden anderen Sinne wirken auch dauerhaft auf Sie ein. Das heißt, Sie riechen immer etwas. Und zwar unabhängig, ob der Veranstalter irgendwas Tolles geplant hat und irgendwie frischen Kaffee aufgebrüht hat und es nach frischem Kaffee riecht oder vielleicht nach frischem Teppichboden, der da halt verlegt wurde.
Jetzt haben Sie gesagt, das kann sich positiv hochschaukeln, es kann aber auch negative Wirkungen haben, diese Multisensorik. Was wäre denn ein Positivbeispiel aus Ihrer Praxis, vielleicht auch der Beratung?
Also das Wichtigste dabei ist, dass die Botschaft, die ich vermitteln möchte, über alle, möglichst alle Sinne kongruent, also deckungsgleich, auf mich einwirkt. Das heißt, etwas, das ich sehe, das muss auch sich so anfühlen, das muss auch so riechen und es muss in jeder Hinsicht so wirken. Um mal so ein konkretes Beispiel jetzt zu nehmen. Sie stehen an einem Messestand und Sie unterhalten sich mit jemandem, der Ihnen die ganze Zeit erzählt, dass er eine ganz tolle, hochwertige Dienstleistung anbietet. Und dann gibt er Ihnen einen Kugelschreiber in die Hand. So was ganz Triviales, was wirklich so täglich passiert. Und dann wägen Sie schon ab, und das sind wir in der Psychologie, auch unterbewusst, ohne dass Ihnen das klar ist, ob dieser Kugelschreiber, die Haptik des Kugelschreibers, dieses Gewicht des Kugelschreibers, in dem Moment auch quasi das sonstige räumliche Empfinden, also riecht's nach Teppichboden oder riecht's nach Pommes, weil der Stand nebendran vielleicht irgendwie eine Fritteuse hat. Dieser ganze Eindruck, der speichert sich ab, und das gleichen Sie mit der Information ab, die Sie eigentlich gerade bekommen haben, nämlich diese besondere Hochwertigkeit. Es hat eine ganz besondere Relevanz, wenn ich jetzt an unsere Zuhörer dieses Podcasts denke, die ja dann oftmals auch im Tourismusbereich vielleicht irgendwo sind, die vielleicht eine besondere Region oder ihre Destination kommunizieren möchten. Und wenn ich eben von der guten Luft der Schweizer Berge berichte, ganz trivial, dann darf es nicht nach Teppichboden riechen. Und dann muss ich auch in Frage stellen, ob der Kugelschreiber, den ich herausgebe, ob der jetzt aus dem günstigen Plastik ist. Oder ob es nicht vielleicht ein Material gibt, in dem Fall vielleicht Holz, was das Ganze einfach besser kommuniziert, was eigentlich meine Botschaft ist.
Sie haben vorhin was gesagt, was ich sehr spannend finde. Das Erlebnis entsteht im Kopf. Die Köpfe der Teilnehmenden, der Besucher sind ja verschieden. Auch die Nasen, die Ohren, die Augen. Wie entsteht dann aber eigentlich gemeinschaftliches Erleben?
Ja, da haben Sie schon was Schönes jetzt wieder angesprochen, nämlich eigentlich die Klammer zum Bereich der Sozialpsychologie. Auch die Psychologie setzt sich ja aus verschiedenen Bereichen zusammen. Und da haben wir eben einmal die Persönlichkeitspsychologie, wo ich sagen kann, okay, was macht die einzelne Person aus? Wie muss ich eine Person gezielt ansprechen? Was für Erwartungshaltung hat die? Aber eben auch jetzt im Thema Gemeinschaftserleben und Gemeinschaftsverhalten auch den Bereich der Sozialpsychologie. Das heißt, wie interagieren Menschen denn miteinander? Und auch da gibt's ganz tolle Effekte und Erkenntnisse, die man nutzen kann. Denken Sie an Spiegelneuronen. Sie spiegeln die Emotion Ihres Gegenübers wieder. Das heißt, Sie haben Menschen um sich rum, die alle lachen und lächeln. Auch wenn Ihnen vielleicht gar nicht zu lachen zumute ist, hebt es automatisch Ihre Stimmung und im Zweifel erwidern Sie das Ganze. So ist es eben möglich, solche Gruppendynamiken positiv wie negativ eben auch zu beeinflussen. Also das muss man hier ganz klar sagen. Wir haben dann entsprechend auch die negativen Effekte, die man berücksichtigen muss, die mir als Risikopotenzial bekannt sein müssen. Denken Sie an so typische emotionale Veranstaltungen, denken Sie an ein Fußballspiel und irgendwie Ihre Mannschaft steigt ab und dann haben Sie vielleicht die paar Hooligans, die über die Stränge schlagen und das Ganze nimmt dann so eine Abwärtsspirale und alle orientieren sich an diesem Sozialverhalten und dann geht es eben auch in die andere Richtung, dass eben auch Emotionen wie Aggression sich entsprechend halt auch verstärken. Aber das muss mir als Veranstalter, als Planer natürlich bewusst sein und da muss ich dann wissen, wie ich auch damit umgehe.
Man versucht ja im Vorhinein, sich das vorzustellen und daraufhin die Veranstaltungsdramaturgie zu machen. Mir kommt gerade in den Sinn, dass mir ein Moderator mal gesagt hat, ich hole die Menschen nicht ab, wo sie stehen, sondern wo sie hinwollen. Und dann habe ich mich gefragt, aber woher weiß er denn, wo sie hinwollen? Ist es überhaupt möglich? Und es ist ja vielleicht ein Gebiet der Eventpsychologie. Ist es eigentlich möglich, dass ein gespüriger Moderator oder Eventdesigner besser weiß als die Menschen, wo sie hinwollen?
Naja, ob er es besser weiß, wo sie wirklich hinwollen, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Das ganze Konzept der Eventpsychologie geht davon aus, dass man den Leuten einen besseren Weg zeigen kann, wie sie denn dahin wollen. Weil, wie Ihr Moderatorenkollege das da gesagt hat, die Leute haben einen gewissen Stand, wo sie stehen. Ich würde jetzt eher sagen, ich muss die Leute schon da abholen, wo sie gerade sind, aber dann den Weg aufzeigen, wie sie mit mir dahin kommen, wo ich mit einer begründeten Meinung dann sagen kann, das ist das, wo wir gemeinsam eigentlich am Ende des Tages hin möchten. Aber da kämen wir jetzt in ganz spannende ethische Diskussion auch noch rein, was dieses Thema nämlich dann betrifft.
Die möchte ich aber auch gerne führen mit Ihnen, weil man ja die Psychologen immer ein wenig verdächtigt, dass sie auch manipulieren. Also wo sehen Sie als Eventpsychologe so die Trennlinie zwischen Ermutigung, diesen Weg aufzeigen, Formate anbieten, die Interaktion, Partizipation etc. ermutigen, auch dass die Menschen sich öffnen? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite Manipulation. Wo sehen Sie da eigentlich die Grenzen der Beeinflussung, vielleicht auch an einem konkreten Beispiel?
Also zunächst mal würde ich kurz die Begrifflichkeiten gleich abgrenzen. Also von der Beeinflussung ist man so der allgemeine Begriff, die in der Regel offen erfolgt. Das heißt, ich nehme Einfluss von außen auf eine Person. Manipulation als anderer Begriff hingegen ist eigentlich dadurch abgegrenzt, dass wir hier eine verdeckte Beeinflussung haben. Das heißt, der Beeinflusste weiß nicht, dass er beeinflusst wird und weiß vielleicht auch nicht, wohin er beeinflusst werden soll. Schönes Beispiel, da zeigen sich dann auch die ethischen Grenzen, wo man sagt, oh, so leicht ist es ja gar nicht zu sagen, ist, wenn wir vielleicht an das Thema Catering denken. Also es gibt wissenschaftliche Studien, die zeigen auf, wenn sie kleinere Teller nehmen, essen Leute weniger. Die sind einfach früher satt. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich finde das ethisch vertretbar oder ethisch sinnvoll, dass Menschen vielleicht weniger essen. Jetzt unabhängig, ob ich vielleicht ein ökonomisches Interesse auf meiner Veranstaltung noch damit habe, dass mein Buffet nicht so reichlich gedeckt sein müsste. Dann sage ich auch, nee, wir haben eh so eine Überflussgesellschaft, ich will, dass die Leute ein bisschen weniger essen. Das heißt, ich stelle einfach mal kleinere Teller hin als vielleicht üblich. Und jetzt kann man schon drüber diskutieren. Ist das jetzt eine Manipulation? Ist das im Sinne meiner Gäste oder eben auch nicht? Also da gibt es ganz spannende größere Ausführungen dazu, dann auch unter dem Begriff Nudging genannt, also wo es dann darum geht, wirklich ja auf gesellschaftlicher Ebene regelrecht Einfluss zu nehmen, dass Menschen sich am Ende des Tages ganzheitlich gesellschaftlich positiv verhalten.
Bleiben wir doch bei dem Tellerbeispiel, das finde ich ganz toll. Wann wäre es eine Beeinflussung und wann wäre es Manipulation?
Tja, kann ich so pauschal nicht sagen. Wenn wir die Abgrenzung sehen mit dem Verdeckten, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt vorne ein Schild hinschreibe und sage, wir kommunizieren hier offen und sagen, unser Buffet ist so ausgerichtet, vorne steht eigentlich das Gemüse, was man zuerst nehmen soll, und dann ist nämlich auch der Teller schon voll mit Gemüse. Das heißt, hinten bei den ungesunden Sachen, die dann vielleicht kommen, habe ich gar nicht mehr so viel Platz auf dem Teller. Und wenn ich die dann möchte, muss ich ein zweites Mal laufen. Man kann durchaus offen kommunizieren, dass man so ein Konzept verfolgt. Dann werden wir in der offenen Kommunikation. Damit würde ich den Begriff Manipulation hier nicht als adäquat erachten. Wenn ich das Ganze nicht kommuniziere oder ich vielleicht eben auch ein Ziel verfolge, was vielleicht auch nicht im Sinne des Teilnehmenden ist, dann hätten wir natürlich eine Manipulation und wären interessanterweise jetzt aber auch nicht in dem juristischen Graubereich drin. Wir sind immer noch auf einem klaren Gesetzespfad unterwegs. Wir haben nichts Illegales gemacht, aber ich glaube, da werden Sie und unsere Zuhörer mir auch so ein bisschen zustimmen, durchaus ethisch bedenklich, was man da macht.
Auf jeden Fall. Ich komme nochmal zu einem anderen Thema, was Sie auch schon ein bisschen haben anklingen lassen, das Thema der Emotion. Wir haben die Sinne schon mit eingeladen, den Körper mit eingeladen. Mir als Moderator von Veranstaltungen fällt auf, dass es ganz häufig doch so ist, dass fast nur mit dem Mentalzentrum, also mit dem Verstand gearbeitet wird, Informationen werden ausgetauscht. Ist die Eventpsychologie vielleicht ein Tor, ein Mittel auch, um die Emotionalität des Menschen mehr einzuladen?
Ja, absolut, absolut. Also große Bereiche der Eventpsychologie beschäftigen sich auch damit, eben wie besteht diese Interaktion zum einen von Körper und Geist, was so in der sonstigen Betrachtung, wie Sie gerade gesagt haben, die eher so kognitiv orientiert ist. Wir müssen Informationen vermitteln und am besten die Leute nach abfragen, ob sie nach dem Seminar was gelernt haben, was sich davon eben schon ein bisschen abgrenzt. Und wir haben auch viele Bereiche, die sich einfach mit der wissenschaftlichen Untersuchung beschäftigen, wie denn überhaupt Emotionen zu erfassen sind. Also da werden eigene größere Studien durchgeführt, eigene Instrumente, also solche Fragebögen entwickelt. Wie kann ich das überhaupt mal systematisch erfassen? Wann ist denn eine Emotion in irgendeiner Weise positiv? Was sind denn die Faktoren, die das letztlich beeinflussen? Jetzt mal in der neutralen Weise. Und wie kann ich das dann letztlich auch zum Wohle der Teilnehmer nutzen? Also da sehe ich ganz klar, dass uns da die nächsten Jahre noch weitere Fortschritte bringen und eigentlich das Erlebnis auf einer Veranstaltung als Ganzes verbessern. Und ich muss hier das auch mal ganz klar sagen, ich glaube, das ist auch die Erwartungshaltung der Teilnehmer, die kommen wird. Das ist das große Learning eigentlich aus diesem Jahr, dass viele jetzt den Wert einer Live-Veranstaltung und dieser Live-Kommunikation erstmal schätzen gelernt haben. Also wenn man eben dieses 18. Zoom-Meeting irgendwie hinter sich hat, denkt man, Mensch, war das früher doch irgendwie schöner, als man die Leute in einem richtigen Seminar oder irgendwie vor Ort getroffen hat und sich da ausgetauscht hat und es eben diese kleineren Faktoren wie die Kaffeepausen noch gab, in denen ich mich auch mal in so einem semi-professionellen Bereich auch mal austauschen konnte oder einfach auch besser networken konnte. Das heißt, diese ganzen Faktoren, die werden jetzt erst, glaube ich, richtig wertgeschätzt und entsprechend auch eine höhere Erwartungshaltung, glaube ich, an die vielleicht wenigen Veranstaltungen, die wir nächstes Jahr besuchen können, auch dran gestellt. Ganz klar.
Das hat ja auch, was Sie beschreiben, mit dem Phänomen Resonanz zu tun. Haben Sie Erkenntnisse gesammelt in dieser Corona-Zeit, wie Resonanzräume auch online funktionieren können? Das heißt, dass mich wirklich etwas berührt und dass in mir auch etwas emotional antworten kann auf diese Berührung. In welchem Maße lässt sich das in einem virtuellen Raum auch übertragen?
Also das waren ganz spannende Bereiche, die es wirklich dieses Jahr so ein bisschen zu untersuchen oder mal zu beobachten zumindest galt, positiv wie negativ. Also da hat man wirklich auch eine recht hohe Lernkurve. Zum einen, was sich gezeigt hat, dass so eine Gruppeninteraktion, kennt man vielleicht, wenn man so ein Zoom-Meeting hatte, da macht man solche Breakout-Sessions und arbeitet in kleinen Gruppen vielleicht an einem Thema weiter. Also da sind wir schon so ein bisschen analog, wie das auch in der Live-Veranstaltung stattgefunden hätte. Aber ich glaube, jeder, der sowas mitgemacht hat, hat auch schon gemerkt, okay, diese Intensität ist irgendwie, lässt sich dann doch nicht die gleiche. Das heißt also, Schritt 1 wäre, möglichst stark an diese menschliche, zwischenmenschliche Interaktion annähern. Das heißt wirklich Videokameras auch nutzen. Auch wenn man sagt, okay, ich bin irgendwie zu Hause und man sieht irgendwie meine Küche im Hintergrund, spielt überhaupt keine Rolle. Die Menschen brauchen einfach die Mimik und Gestik der anderen Menschen, um überhaupt diese Nähe und diese Beziehung aufzubauen. Aus Veranstaltersicht muss man dann auch sagen, auch hier die Freiräume lassen. Also diese Kaffeepause, die ich eben angesprochen habe, die ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also wenn Sie ein durchstrukturiertes Online-Event haben, wo Sie wirklich sagen, jetzt treffen wir uns in Gruppenraum eins und dann geht's zurück ins Plenum, wo man irgendwie automatisch eingebucht wird und da hat man dann wieder nur die Konsumentenrolle und kann vielleicht im Chat was schreiben, aber ansonsten ist man rein auf der konsumierenden Seite. Da fehlt Ihnen zwischendrin so diese Möglichkeit, individuell auch zu interagieren. Und eine Sache, die jetzt die Ersten so langsam angefangen haben und wirklich sehr gefreut habe, dass das dann doch ankommt, ist auch die Dimension dennoch zu erweitern. Nur weil die Menschen räumlich voneinander getrennt sind, heißt es ja nicht, dass es gewisse Aspekte geben kann, die einen verbinden. Das heißt, wenn Sie eine Veranstaltung machen, wo danach üblicherweise so ein Networking stattfindet, können Sie zum einen trotzdem natürlich die Band spielen lassen und es übertragen und trotzdem dann Gruppenräume offen lassen, wo die Leute networken können. Und Sie können, wenn die Teilnehmer entsprechend vorher angemeldet sind, ja auch eben das Feierabendbier oder den Rotwein, den es normalerweise auf der Veranstaltung gab, halt nach Hause schicken. Also da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Und dann haben Sie eben die Leute da, die sich in dem Fall virtuell zuprosten. Aber die Grundidee, dieses menschliche Bedürfnis des Austauschs, dieses ganzheitliche, ja, oder immersive, könnte man jetzt auch sagen, also dass es nicht nur so ein Bildschirm betrachten ist, sondern so ein wirklich, ich bin jetzt Teil der Veranstaltung, das kriegen Sie so natürlich deutlich besser kommuniziert. Und das sind die kleinen Dinge, also kleines Care-Paket mit Wein oder irgendwas drin, mit einer Flasche Bier, und dann haben Sie da schon recht viel gewonnen eigentlich.
Finde ich ganz spannend, ja. Ich komme nochmal zur hoffentlich bald wieder stattfindenden Live-Kommunikation, face-to-face, resonierend. Da gibt es ein Gefühl, das ich jetzt mal mit Unsicherheit beschreiben würde. Also Menschen sind teilweise ja nicht nur erfreut, sich zu treffen, sondern es geht ja auch darum, ich komme ganz plötzlich mit ganz vielen fremden Menschen zusammen. Das kann mich unsicher machen, alleine wegen der Nähe. Nähe ist im Moment ganz besonders verdächtig, aber auch in Nicht-Corona-Zeiten. Sind die mir freundlich gestimmt oder feindlich? Aber auch die Frage, kann ich mich da überhaupt einbringen? Wird jemand mit mir sprechen? Also ganz viele Unsicherheitsfaktoren, weswegen Menschen zum Beispiel auch nicht gerne in der ersten Reihe sitzen bei Veranstaltungen, weil sie Angst haben, oh Gott, vielleicht muss ich hier was sagen oder ich muss hier mitspielen oder was weiß ich. Die Frage ist, kann die Eventpsychologie Beiträge leisten, auch mit diesem Gefühl der Unsicherheit umzugehen?
Ja, sicherlich, sicherlich. Unsicherheit als eine psychologische Dimension, wo es auch entsprechend viel Forschung gibt, die wir dann auf den Veranstaltungsbereich übertragen können. Ja, also das, was Sie jetzt ein bisschen angesprochen haben, diese Ängste resultieren häufig aus etwas, was sich Reaktanz nennt. Das heißt, ich habe so eine ablehnende Reaktion, weil ich das Gefühl habe, jemand schränkt meine Entscheidungsfreiheit ein. Also ich bin dem ausgeliefert, ich komme auf die Veranstaltung und ich bin dann da so drin gefangen und kann nur reagieren auf externe Reize. Das heißt, man muss ja schauen, dass man einfach immer so einen Plan B den Leuten auch offen hält, dass eben diese zumindest gefühlte Entscheidungsfreiheit der Menschen gewahrt bleibt. Und das, was Sie auch gerade angesprochen haben, so die erste Reihe bleibt frei, oder wenn ich jetzt eben so ein bisschen interaktivere Workshop-Formate auch denke, die Leute sind einfach zurückhaltend, die wollen sich nicht trauen, irgendwie jetzt mal einen Redebeitrag auch selbst beizusteuern. Da kann man dann auf so einzelne, auch mittlerweile gut untersuchte psychologische Effekte, wie beispielsweise den Rosenthal-Effekt, zurückgreifen. Das heißt, ich spreche Leute positiv an und gebe so Vorschusslorbeeren. Also ich sage, ach, Sie sind doch aus dem und dem Unternehmen oder Sie sind doch aus der Controlling-Abteilung, dann sind Sie ja jetzt unser Experte für irgendwelche Kennzahlen. Also irgendwas, wo ich weiß, auf dem Terrain fühlt er sich sicher und damit nehme ich ihm auch die Befürchtung, er muss sich jetzt zu irgendwas äußern, wo er das Gefühl hat, die anderen wissen da besser Bescheid, sondern ich erkläre ihn einfach als die Person mit dem Expertenwissen und es gibt Menschen dann doch eine deutliche Sicherheit, dass sie sich äußern und wenn sie sich einmal geäußert haben, dann kommen sie auch in die Diskussion, in den Redefluss über das aus ihrem Fachbereich hinausgehende auch zu sprechen. Also das ist immer so ein guter Trigger, wenn man Leute ins Spiel bekommt.
Sie haben gerade einen psychologischen Effekt genannt. Ich habe von Ihnen eine Publikation, die demnächst ansteht, schon mal vorab studieren dürfen, wo Sie ganz viele solcher psychologischen Effekte genannt haben. Wenn Sie jetzt nur kurz Zeit hätten, weil wir uns auch dem Ende schon nähern und sagen, so drei wichtige psychologische Effekte, die jeder Eventplaner kennen sollte.
Genau, also mal kurz, das ist eine Auswahl aus rund 200 Effekten, die man da identifizieren kann. Wenn ich da jetzt mal rausschieße und überlege, okay, was sind die Dinge, die Must-Haves, die Sie brauchen? Sie sollten einmal diesen Effekt des sogenannten Multisensory Enhancement kennen, das heißt diese multisensorische Verstärkung. Wenn Sie etwas kommunizieren, muss es kongruent, möglichst kongruent über alle Sinne stattfinden. Und wenn Sie eine Sinneswahrnehmung haben, die dem entgegensteht, und sei es eben die Olfaktorik, das heißt, es riecht nach etwas anderem, als es aussieht, dann zerstört es Ihnen schon diese ganze Wirkung der Kommunikation. Das heißt, diese Information wird schlechter verarbeitet und schlechter gespeichert und vielleicht sogar negativ gespeichert, obwohl die Grundinformation eigentlich positiv ist. Also das sollten Sie zum einen mitnehmen. Zum anderen hätte ich die Survivorship Bias zum Beispiel. Nennt sich auch Überlebendenverzerrung. Und das ist was recht Wichtiges. Wenn Sie Ihre Veranstaltung selbst mal bewerten wollen und selbst wissen wollen, okay, sind es eigentlich gute oder schlechte Veranstaltungen, die ich mache, um was geht's in diesem Effekt? Ich erkläre es direkt an einem Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Tagesveranstaltung, Tag der offenen Tür von einem Unternehmen und die Mitarbeiter dürfen freiwillig dran teilnehmen und wenn sie keine Lust mehr haben, dürfen sie heimgehen. Und jetzt möchten Sie natürlich oder sollen vielleicht Ihrem Vorgesetzten da reporten, okay, wie kam denn die Veranstaltung an, wie hat alles geklappt? Und jetzt ist einfach die Frage, wann befragen Sie denn die Leute? Also Sie schicken jemanden mit einem Fragebogen raus und jetzt würden Sie denken, ja, ich will von meinen 200 Mitarbeitern, will ich 50 befragen, dann wäre das repräsentativ. Aber das Entscheidende ist, wann befragen Sie die? Und wenn Sie jetzt anfangen und sagen, ja, dann machen wir irgendwie mittags um 12, kann ich Ihnen prophezeien, dass Sie schlechtere Ergebnisse haben als abends um 8. Warum ist es so? Sie haben eben diese Survivorship, das heißt die, die überleben, sprich die, die da bleiben, die bleiben da, weil es denen gefällt. Und allen, denen es nicht gefällt, die gehen vorher heim. Das heißt, die Leute, die wirklich damit unzufrieden sind mit ihrer Veranstaltung, die sind abends um 8 schon gar nicht mehr da. Das heißt also, hier befragen sie etwas, sind der Meinung, ich habe es repräsentativ toll gemacht und fallen letztlich selbst drauf rein. Und wenn wir noch einen nehmen, hat es immer so ein bisschen schwierig. Vielleicht was so in die Richtung Dramaturgie geht. Es gibt den Endowed Progress Effekt, nennt sich der. Das heißt, Menschen sind dazu geneigt, etwas, was aus ihrer Sicht schon so gut wie fertig ist, auch definitiv fertig zu machen. Das heißt, zum Ende hin steigt die Motivation nochmal enorm an etwas mitzuarbeiten, etwas fertigzustellen. Also das heißt, sie haben auch eine Veranstaltung gehabt, haben vielleicht mit den Leuten vor Ort an etwas gearbeitet, ein Konzept ausgearbeitet oder ähnliches. Sollten sie zum Ende hin immer klar kommunizieren, okay, wir haben jetzt hier 90% schon im Kasten und die letzten 10%, da gehen wir jetzt nochmal richtig dran, um das fertig zu machen. Weil Menschen eben kurz vor Ende einen Motivationsschub bekommen und zu ihrer eigenen emotionalen Entlastung Dinge gerne fertigstellen möchten.
Tolle Beispiele, herzlichen Dank dafür. Also was ich merke, das waren jetzt 3 aus 200, haben Sie gesagt. Ich würde gerne die 197 anderen noch kennenlernen. Wir haben uns ja jetzt auch virtuell unterhalten. Sie sitzen wo?
In Mannheim.
In Mannheim, ich sitze in Berlin. Ich hoffe einfach, Herr Ronft, dass wir mal bei einer Veranstaltung am Bodensee zusammensitzen und noch viel mehr dieser psychologischen Effekte kennenlernen und den Transfer in die Praxis miteinander überlegen. Für heute ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und Ihnen selber viel Erfolg und vor allen Dingen viel Akzeptanz für diese neue Disziplin, auch in der Branche der Eventplaner.
Vielen Dank, ich freue mich auch und ihr ist auch immer so ein bisschen Ihr Titel Ihres Buches im Hinterkopf, der Kongress tanzt und auf das bin ich immer noch gespannt, wenn wir uns dann mal irgendwo sehen, dass wir wirklich dieses ganzheitliche Erlebnis, auch wenn es ein Fachkongress ist, ausleben kann.
Das machen wir.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.